Stunden. Jetzt vor uns heute Abend, morgen Nachmittag, morgen Abend und dann noch am Sonntag. Das Thema dieser Stunden, die wir hier gemeinsam verbringen, ist das große Heil Gottes, die Errettung Gottes. Nun, wenn es heißt die Errettung Gottes, dann bedeutet es die Errettung, die Gott gewirkt hat, das, was er getan hat. Ich möchte zunächst einmal kurz einen Überblick geben über das, was wir gemeinsam hier betrachten wollen. Als erstes, das will ich heute Abend versuchen zu tun, will ich einige sagen über die Herkunft der Errettung und darum die Auswirkungen der Errettung. Ich will dann auch noch einiges sagen, morgen und übermorgen, über die schwierigen Stellen, also einzelne Bibelstellen, die uns Mühe bereiten, wo wir den Eindruck haben könnten, dass das Heil Gottes irgendwie durch menschliches Fehlverhalten verspielt werden könnte. Und darum werde ich in diesem Zusammenhang auch eingehen auf die verschiedenen Aspekte der Errettung. Es wird uns dann klar werden, dass das Wort Errettung einen weiteren Sinn hat, als wir gewöhnlich annehmen und als wir gewöhnlich daran denken. Ich will, um es genauer zu sagen, drei Aspekte der Errettung aufzeigen. Errettung in Bezug auf die vergangenen Dinge, Errettung in Bezug auf die Gegenwart, Errettung in Bezug auf die Zukunft. Drei Dinge, die das Neue Testament sehr klar, sehr deutlich unterscheidet. Ich will dann auch versuchen, anhand einiger Bilder aus dem Alten Testament die Lehre der Errettung, die verschiedenen Aspekte der Errettung aufzuzeigen. Ich weiß nicht, wie weit das wir kommen werden in diesen Stunden, und so werden wir sehen, was wir aus dem Alten Testament dann noch behandeln können. Ich dachte, einiges aus dem ersten Mosebuch, besonders das Leben des Noah, ist sehr lehrreich, wo es um die Frage der gegenwärtigen Errettung geht. Das Leben Isaaks ist sehr lehrreich, wenn es darum geht, zu zeigen, dass die Errettung mit der Person Christi selbst verbunden ist und darum das Schicksal des Christen untrennbar verbunden ist mit dem Schicksal Christi selbst. Vielleicht noch, dass wir einiges aus dem Leben des Mose sehen können, wo wir auch eine sehr schöne Darstellung haben der verschiedenen Aspekte der Errettung. So viel einfach zum Überblick. Nun, die Errettung, das Heil, ist ein Wort, das im Neuen Testament sehr häufig vorkommt. Das Neue Testament nennt darum auch unseren Herrn einen Retter Gott. Wir schlagen dazu auf 1. Timotheus Kapitel 2. Da steht im Vers 3. 1. Timotheus 2, Vers 3. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist ein Name, eine Bezeichnung, die Gott hat. Er ist Heiland Gott, Retter Gott. Das ist sein Wesen. Der Name drückt das Wesen aus. Und darum heißt es dann gleich anschließend, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist der Wunsch, der Wille Gottes. Seit dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall musste der Mensch nicht errettet werden. Da hatte er Gemeinschaft mit Gott. Seit dem Sündenfall sehnt sich Gott nach Gemeinschaft mit den Menschen, und die Absichten Gottes, die er hatte in der Schöpfung mit den Menschen, nämlich die Gemeinschaft mit den Menschen, wird Gott trotz Sündenfall ausführen. Und darum will Gott Menschen retten, seit dem Sündenfall. Nun zeigt uns das Alte Testament diesen Retterwillen Gottes schon in verschiedener Art und Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht, um den Menschen in seine Gemeinschaft zu rufen. Aber wir merken und stellen fest, dass erst im Neuen Testament, das heißt mit dem Kommen Jesu, mit seinem Sterben und mit seiner Himmelfahrt, die Errettung vollbracht ist und dass erst durch das Kommen Christi darum auch das Sehnen Gottes gestillt werden kann. Die Errettung geht also von Gott aus. Nun, das klingt vielleicht sehr banal, aber wir wollen einmal sehen, welche Tragweite das hat in Bezug auf den Menschen, für uns ganz persönlich. Und was das zur Rettung selbst zu sagen hat. Wenn wir das Alte Testament durchlesen, da nimmt die Geschichte Gottes mit Israel, also die Zeit des Gesetzes, einen sehr breiten Raum ein. Aber vor der Zeit des Gesetzes versuchte Gott auch, Menschen in seine Gemeinschaft zu rufen. Es ließen sich auch Einzelne in seine Gemeinschaft rufen, aber das war die Ausnahme. Nach der Vertreibung aus dem Garten Eden, also nach dem Sündenfall, da gab Gott keine Gesetze. Der Mensch hatte keine Vorschriften, hatte keine Gesetze. Gott sprach zum Menschen via sein Gewissen. Der Römerbrief lehrt uns im ersten Kapitel, dass der Mensch an der Schöpfung den Schöpfer erkennen kann, und im Kapitel 2, dass der Mensch im Gewissen die Stimme Gottes vernehmen kann. Kurz nach dem Sündenfall, die ersten Jahrhunderte nach dem Sündenfall, da war diese Stimme Gottes durch Schöpfung und durch Gewissen noch viel lauter zu vernehmen für den Menschen. Und im Lauf der Jahrhunderte, in dem Maße, wie sich der Mensch verhärtete, desto weniger hörte er diese Stimme. So spricht also Gott nach dem Sündenfall zum Gewissen des Menschen, und es zeigt sich, dass der Mensch, wenn er seinem Gewissen folgt, und wenn der Mensch nur diese Verantwortung hat, aufgrund seines Gewissens zu handeln, dass er dann in absolute Verderbtheit ausartet. Die Stimme des Gewissens, das Wissen um Gott, das Erkennen seiner Macht an der Schöpfung bringt keinen Menschen zur Errettung. Darum kam nach einigen Jahrhunderten die Sintflut, das Gericht. Das Gericht über eine Menschheit, die zum Bösen ausgeartet war. Nun, jetzt könnte man ja sagen, ja, die Menschen wussten halt nicht, was gut ist. Gut, wir sehen dann, wie Gott später einem Volk ganz genau sagt, was sie tun sollen, was erlaubt ist, was sie nicht tun sollen, was verboten ist. Israel, ein Volk, empfängt das Gesetz, und anhand dieses Volkes zeigt uns Gott auf, wie der Mensch zurechtkommt, wenn er das Gesetz hat. Das Gesetz wurde dazu gegeben, dass man das Gesetz hält und dass man durch Halten des Gesetzes gerettet wird. Ich lese dazu einen Vers aus Hesekiel Kapitel 20, Vers 11. Hesekiel Kapitel 20, Vers 11. Ich lese auch den Vers 10, Verse 10 und 11. Und ich führte sie aus dem Lande Ägypten und brachte sie in die Wüste, und ich gab ihnen meine Satzungen und tat ihnen meine Rechte kund, durch welche der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Durch Tun der Gebote Gottes sollte der Mensch leben, also gerettet werden. Uns ist die Geschichte Israels bekannt. Wir wissen, dass das Volk Israel nicht zum Leben kam durchs Gesetz, sondern durchs Gesetz unter den Fluch kam. So zeigte sich, dass auch der Mensch, wenn er genau weiß, was er tun soll, trotzdem nicht gerettet wird, weil er das Gute nicht tun kann. Weder Gewissen noch genaues Wissen um das Richtige kann den Menschen zur Errettung verhelfen. Im Lauf all dieser Jahrhunderte vor dem Kommen Christi wurde darum offenbar unzweideutig, dass der Mensch mit seinen natürlichen Fähigkeiten nichts taugt. Johannes 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Das ist das Urteil Gottes nach 4000 Jahren Menschheitsgeschichte. Das Fleisch nützt nichts. Wenn der Mensch auf seine Fähigkeiten abstützen muss, um gerettet zu werden, kann er niemals gerettet werden. Darum muss die Errettung völlig Gottes Werk sein. Ansonsten kein Mensch gerettet wird. Ich will, nachdem ich jetzt ganz kurz gezeigt habe, die Unfähigkeit des Menschen zum Guten, die Unmöglichkeit, dass der Mensch irgendwie, wenn er die Verantwortung dazu hat, die Errettung gewährleisten oder auch nur erhalten kann, will ich zeigen, das, was das Neue Testament offenbart, was Gott darum tut, wann tut er es? Am Ende der Zeiten. Das Ende der Zeiten begann mit der Kreuzigung Jesu Christi. Nicht etwa 1983 oder 1967 oder was man sonst für prophetisch oder weltpolitisch wichtige Daten anführen möchte. 1. Korinther Kapitel 10, da steht das im Vers 11. Dass auf uns das Ende der Zeitalter gekommen ist. 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Auf uns Christen ist das Ende der Zeitalter gekommen. Das heißt nicht chronologisch das Ende. Das heißt aber im Handeln Gottes mit dem Menschen. Gott muss mit dem Menschen gar nichts mehr tun. Es ist längst offenbar, dass der Mensch nichts taugt. Dass es keine Möglichkeit gibt, für den Menschen gerettet zu werden, es sei denn, dass Gott alles tut. Und darum hat Gott das, was für den Menschen unmöglich war, das, was dem Gesetz unmöglich war, selbst getan. Und damit kommen wir zu Römer 8. Und anhand von Römer 8 möchte ich jetzt aufzeigen, wie die Errettung völlig und ganz durch Gott geschieht. Sie geht von Gott aus, sie ist von Gott. in seinen Ratschlüssen vorgefasst, sie wird durch Gott ausgeführt und sie führt darum auch sicher zu Gott, die Errettung. In Römer Kapitel 8, da steht zunächst einmal im Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Das, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Das, was das Alte Testament nie bewirken konnte. Im ganzen Alten Testament musste der Mensch zeigen, was er für Gott tun kann. Das Ergebnis haben wir gehört. Im Neuen Testament wird das alles umgekehrt. Da zeigt Gott, was er für den Menschen getan hat. Und somit ist die neutestamentliche Errettung auf eine ganz andere Grundlage gestellt als alle bisherigen Vorstellungen von Heil und Errettung, Erlösung und was immer. Und darum steht die Botschaft vom Heil, wie sie uns im Neuen Testament dargestellt wird, in völligem Gegensatz zu allen religiösen Vorstellungen aller Menschen. In jeder Religion und so auch in der religiösen Vorstellung des gesetzestreuen Juden geht es immer darum, dass der Mensch sich bewährt. Im Neuen Testament ist die Frage einzig und allein, ob Gott vermag. Und weil das die Frage ist, wissen wir auch, dass die Errettung sicher, gewiss, ewig, unauflöslich ist. Wir lesen jetzt etwas weiter hinten in Römer 8, vom Vers 28 an. Römer 8, Verse 28 bis 30. Wir stellen hier fest, dass die Errettung von Gott ausgeht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Es beginnt damit, dass Gott sich etwas vorgesetzt hat. Darum das Wort Vorsatz im Vers 28. Gott hatte sich vorgesetzt, Menschen bei sich zu haben. Und zwar hat sich das Gott vorgesetzt, bevor es zum Sündenfall kam. Ja, bevor es überhaupt eine Schöpfung gab. Das sagt uns Epheser Kapitel 1. Vers 4. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Somit konnte das menschliche Versagen die Absichten Gottes nicht durchkreuzen. Gott hatte sich vorgenommen, Menschen bei sich zu haben. Diesen Vorsatz hatte er sich gefasst in Christus Jesus, seinem Sohn. In Christus, durch Christus sollen Menschen auf ewig bei ihm sein. Ich rede jetzt nicht davon, dass er Einzelne dazu vorgesetzt hat und andere nicht. Denn das sagt die Bibel nicht. Das haben Menschen weitergesponnen aus dem, was hier steht. Wir wollen nur das hören, was die Bibel sagt. Und das ist uns gesagt zum Trost, zur Festigung, zur Stärkung. So dass ein jeder Gläubiger, ein jedes Kind Gottes, das die Bibel liest, wissen darf, Gott hat sich vor dem Sündenfall, bevor das Elend der Sünde in die Welt kam, schon vorgesetzt, dass ich in seiner Gemeinschaft sein soll. Und diesen Vorsatz kann auch keine Sünde des Menschen umstoßen. Dann heißt es weiter, im Vers 29 von Römer 8, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Hier lesen wir davon, dass Gott uns zuvor erkannt hat. Ich sage das wieder, wir müssen uns hüten davor, anzufangen, hier irgendwelche Dinge zu denken, ja, wie ist das möglich? Wie wäre gewesen, wenn, wie verhält es sich mit dem? Wir können das nicht ergründen und verstehen, aber wir stellen fest, Gott hat zuvor erkannt. Gott war an dem Tag, als wir zum Herrn Jesus kamen, nicht überrascht, dass er sagte, was, der Peter kommt auch noch, hätte ich nicht gedacht, hätte ich dem nicht zugetraut. So war das nicht. Gott hat uns zuvor erkannt. Das steht auch im 1. Petrusbrief. 1. Petrus Kapitel 1. Ich bin so dankbar, dass diese Dinge in der Bibel stehen, uns zum Trost, zur Belehrung, zur Festigung, dass wir das, was hier die Bibel sagt, annehmen und darauf stehen. Wenn ich doch von Ewigkeit her von Gott schon erkannt bin, und wenn er von Ewigkeit her mit mir Absichten hat, welche der Sündenfall nicht umstoßen konnte, ja, was will mich dann aus den Ratschlüssen Gottes tilgen? Nichts. 1. Petrus 1, da heißt es in den Versen 1 und 2, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Nach seiner Vorkenntnis hat er auserwählt. Und jene, die er zuvor erkannt hat, mit denen hatte er natürlich von Anfang an auch Absichten. Und das steht auch in Römer 8. Welches denn die Absichten Gottes waren von jeher mit all denen, die er zuvor erkannte? Es war seine Absicht, dass diese seinem Sohne gleich sein sollen. Darum steht in Vers 29, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Ja, wozu hat er sie denn bestimmt? Er hat sie dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Das ist so, wie wenn ein Schreiner sich ein günstiges Stück Holz aussucht, weil er damit etwas ganz Bestimmtes machen will. Dann hat der Schreiner zuvor bestimmt, dass dieses Stück Holz zu einem Stuhl werden soll. Und so hat Gott das so in sich vorgesetzt, dass alle jene, die an den Herrn Jesus glauben, ihm gleich sein sollen, ihm gleich werden sollen. Das ist sein Vorsatz. Von Ewigkeit her gefasst, für die Ewigkeit bestimmt. Und dieser ewige Ratschluss Gottes, der wird uns an irgendeinem Tag in unserem Leben geoffenbart. Und dann dürfen wir erkennen, wir blicken zurück und sehen, von Ewigkeit her hat er mich schon erkannt. Wir blicken vorwärts und sehen, ich bin für die Ewigkeit dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und dann steht im Vers 30, und hier kommt jetzt das Handeln Gottes mit uns in der Zeit. Wir hatten zuerst den ewigen Vorsatz, den ewigen Ratschluss Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt im Vers 30 das Handeln Gottes in der Zeit, welche er zuvor bestimmt hat, eben zu diesem Ziel, zur Gleichförmigkeit Jesu Christi, diese hat er auch berufen. Der Ruf erreichte uns eines Tages. Wir hörten es, wir vernahmen es und wir kamen. Und es heißt, welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die hat er auch gerechtfertigt, gerecht gemacht. An ihnen seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Das Thema des Römerbriefes. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir stellen hier fest, es wird alles so formuliert, als ob es schon Vergangenheit wäre. Jene, die Gott gerechtfertigt hat, die hat er auch schon verherrlicht. Nun, wir bekennen hier alle im Glauben und freuen uns darüber, dass Gott uns gerechtfertigt hat. Wir dürfen uns auch freuen, dass er uns schon verherrlicht hat. Steht hier. Nun, warum kann das schon in Vergangenheitsform stehen? Ja, weil ja in den ewigen Ratschlüssen Gottes das alles schon längst fest ist. Ein jedes Kind Gottes ist für Gott schon verherrlicht. Nur ist das noch nicht sichtbar in der Zeit. Wir sehen also hier eine Kette, die anfängt mit dem Vorsatz Gottes und die hinführt zur Verherrlichung. Und diese Kette, die einzelnen Glieder, sind unauflöslich miteinander verbunden, weil es das Werk Gottes ist. Wir stellen hier fest, dass der Mensch gar nicht dazwischen kommt. Wir können in der Zeit das, was von Ewigkeit her beschlossen ist und für die Ewigkeit festgelegt ist, nicht rückgängig machen. Das ist die Seite Gottes. Die Errettung geht aus dem Herzen Gottes hervor. In Gott dem Vater ist der Vorsatz. Wir sehen aber auch, dass die Grundlage der Errettung von Gott selbst gelegt wurde durch den Sohn. Das zeigt uns das Johannesevangelium sehr schön. Das Johannesevangelium zeigt uns das. Wir schlagen zuerst auf Johannes Kapitel 10, Vers 29. Johannes 10, Vers 29. Wir müssen auch Vers 27 lesen, des Zusammenhangs wegen. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist, wenn der Rufer geht. Hören meine Stimme und ich kenne sie. Wir sind ja nach Vorkenntnis Gottes erwählt und berufen. Ich kenne sie und sie folgen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Der Vater hat das Werk der Errettung all derer, die er zuvor erkannt hat, dem Sohne anvertraut. Johannes 6, 37. Da steht: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Vater gibt die Seelen dem Sohn. Die Seelen sind der Hand des Sohnes übergeben. Der Vater hat dem Sohn alles in die Hand gegeben. Das sagt auch das Johannesevangelium, Johannes 3. Vers 35. Johannes 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Alles ist der Hand des Sohnes übergeben. Dann Johannes 17, Vers 6. Johannes 17, Vers 6. Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Wir stellen also hier fest, dass die Frage der ewigen Errettung eine Sache ist zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Vorsatz des Vaters, die Ausführung des Sohnes. Der Vater gibt die Seelen dem Sohn. Dann heißt es weiter in Johannes 17, vom Vers 11 an, da sagt der Herr: Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt werde. Das war Judas. Keiner von ihnen ist verloren. All jene, die der Vater dem Sohn anvertraut, die bewahrt der Sohn und führt sie dann ins Vaterhaus. Nun, wenn ein Kind Gottes verloren gehen könnte, dann würde das bedeuten, entweder, dass Gott sich in seiner Vorkenntnis geirrt hat und den Falschen berufen hat, oder aber, dass Gott sich nicht geirrt hat, aber dass der Sohn nicht fähig war, ihn zu bewahren und ins Vaterhaus zu bringen. Eine dieser beiden Möglichkeiten. Wir müssen beide ausschließen. Die Frage der ewigen Errettung, ein Werk Gottes, des Vaters und des Sohnes. Und das muss so sein. Wenn es nicht so wäre, würde kein Fleisch gerettet. Es würde kein Fleisch gerettet. Niemand von uns. Wenn es nur so viel auf unsere Verantwortung ankäme, dass wir uns nur um so viel zu bewähren hätten, es würde keiner gerettet, denn das Fleisch nützt nichts. Wenig Fleisch nützt genauso nichts wie viel Fleisch. Es nützt nichts. Und darum ist die Frage der ewigen Errettung, des ewigen Heils, der ewigen Herrlichkeit ganz eine Sache der Weisheit Gottes und der Treue des Sohnes. Und nicht eine Sache der Treue der Christen. Das Alte Testament hatte uns gezeigt, dass der Mensch nichts vermag, wahrlich nichts. Das Neue Testament zeigt uns, dass dem Menschen, das im Gesetz Unmögliche tat, Gott. Darum sagt uns das Neue Testament, dass die Errettung durch Gnade geschieht. Das ist ja genau Gnade. Gnade, nicht menschliche Empfehlung. Gnade heißt ganz Geschenk, ganz Gabe, ganz von außen kommt an mich heran. Der Grund dafür liegt nicht in mir begründet, sondern im Wesen, in der Liebe, in der Weisheit und in der Macht Gottes. Das ist Gnade. Wenn aber aus Gnade, dann nicht aus Werken. Gnade und Werke sind zwei Prinzipien, die nie zusammengehen. Gnade und Werke vertragen sich so gut wie Wasser und Feuer. Vertragen sich so gut wie volkstümlicher Katze und Hund. Das heißt überhaupt nicht. Das sind zwei einander völlig entgegengesetzte Prinzipien. Und so sagt Römer 11, zur Frage der Errettung im Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wir können also nicht sagen, ja, schon Gnade, aber auch ein Stück meine Werke. Es geht nicht. Entweder Gnade oder Werke. Das war ja der große Irrtum der Galater und das war die große Verwirrung der Galater. Sie begannen im Geist und sie meinten, sie müssen im Fleisch vollenden. Sie haben nicht im Fleisch vollendet, das gibt es nämlich gar nicht. Aber sie meinten, sie müssten im Fleisch vollenden. So steht's da. Ihr habt im Geist angefangen, jetzt meint ihr, ihr könnt im Fleisch vollenden, das geht nicht. Gott rettet uns durch Gnade und es bleibt Gnade. Nicht die Gnade Gottes plus meine Werke. Die Gnade Gottes plus meine Treue. Es ist ganz Werk Gottes. Gnade, weil der Mensch durchaus und total untauglich ist. Das Fleisch nützt nichts. Wir schlagen Epheser 2, Verse 8 bis 10 auf. Epheser 2, Verse 8 bis 10. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe, ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Wir stellen auch hier fest, es ist alles Werk Gottes. Wir lasen hier durch die Gnade, mittels des Glaubens. Darum noch einige Gedanken zum Glauben. Wir haben also bis jetzt gesehen, die Errettung aus Gott, durch Gnade, mittels des Glaubens. Alles Dinge, die dem Wesen des Gesetzes und der Religion völlig widersprechen. Glaube. Nun, was ist Glaube? Glaube heißt, sich auf das stellen, was Gott gesagt hat. Das ist Glaube. Glaube ist nicht auf das abstützen, was wir vermuten oder denken oder vielleicht auch sehnlichst wünschen, dass es so und so kommt. Glaube wird uns in der Bibel gezeigt, alles ein Abstellen auf das, was Gott gesagt hat. Der Glaube ruht darum immer auf etwas, das da steht. Nicht auf etwas, das man sich erwünscht, erhofft, meint, denkt, herbeisehnt. Das ist nie Glaube, obwohl volkstümlich man ja das für Glauben hält. Ich glaube, es kommt noch gut heraus, weil man sich das so wünscht. Römer 10, Vers 17. Und wir werden noch sehen, auch das ist wichtig, Glaube. Im Zusammenhang mit Errettung, Römer 10, 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube stellt auf das ab, was das Wort Gottes besagt. In Lukas 5 haben wir jene Begebenheit, wo der Herr dem Petrus sagt, nachdem er die ganze Nacht gefischt hat, geh hin, wirf dein Netz aus. Und dann sagt Petrus, auf dein Wort hin will ich es tun. Obwohl er eigentlich denkt, naja, landläufig formuliert, glaubt er also nicht. Er glaubt er nicht ganz, da sind wahrscheinlich gar keine Fische da. Aber der Herr hat es gesagt, und er handelt daraufhin, was der Herr sagt, und er zieht ein Netz voll Fische heraus. Nun, warum zog er ein Netz voll Fische heraus? Weil der Herr ihm sagte, da sind Fische. Die Fische waren da. Die waren da. Die kamen nicht dahin, weil der Petrus sich das so sehr wünschte und sich vorstellte und meinte. Die waren da. Petrus handelte darauf hin und tatsächlich stellte sich heraus, ein Netz voll Fische. Der Glaube baut auf das auf, was Gott gesagt hat. Und was Gott gesagt hat, steht da. Das ist für die unsichtbare Welt genauso real und fest dastehend, wie für uns die festen und realen Dinge der sichtbaren Welt. Genauso real wie für uns, dieses Holz hier, ist einfach da. Und was Gott gesagt hat, auch wenn wir das nicht sehen, und auch wenn wir das nicht begreifen, und auch wenn wir das uns kaum vorstellen können, wie damals der Petrus eine Nacht lang gefischt, in der Nacht fängt man Fische, da kommt einer, sagt, am Tag war hinaus, am Tag gibt es doch keine Fische. Alle menschliche Vernunft spricht dagegen. Aber weil es der Herr sagte, die waren da. Und was der Herr uns sagt, steht als Tatsache fest. Das ist da. Und durch den Glauben werden wir gerettet. Was heißt das? Wir stellen auf das ab, was Gott über uns gesagt hat. Und wir haben ja einiges gehört, was Gott über uns gesagt hat. Einmal über das, was wir von Natur aus sind. Wir nützen, taugen nichts. Aber auch über das, was er mit uns getan hat. Von Ewigkeit her, in sich vorgefasst, für die Ewigkeit uns bestimmt, seinem Sohne gleich zu sein. Das hat Gott gesagt, das ist Faktum. Der Glaube stellt sich auf das ab, was Gott gesagt hat. Und so auch, was in Epheser 1 steht. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das steht hier nicht, dass wir anfangen zu spekulieren, ja, wie ist denn das mit den Menschen und mit den Leuten? Hier wird etwas gesagt über dich und über mich. Und das wird nicht deshalb wahr, weil wir denken, er wird schon so sein. Aber es wird auch nicht weniger wahr, wenn wir denken, das kann doch nicht sein. Das ist so. Und Gott hat es uns darum gesagt, hier, er hätte es uns ja nicht sagen müssen. Und er hat es ganz sicher nicht darum gesagt, damit wir anfangen, darüber lauter Widersprüchliches zu denken und zu argumentieren und zu grübeln. Dann sage ich damit, ich bin kein Auserwählter, Gott hat mich nicht dazu bestimmt, seinem Sohne gleichförmig zu sein. Ich bin nicht gerechtfertigt, ich werde nicht verherrlicht werden. Dann widerspreche ich Punkt für Punkt dem, was Gott sagt. Und das ist Unglaube. So ist es eigentlich nichts als Unglaube gegenüber diesen Äußerungen der Schrift, wenn ich sage und behaupte, dass ich auch als Kind Gottes verloren gehen kann. Aus Gott, durch Gnade, mittels des Glaubens. So sieht die neutestamentliche Errettung aus. Wann haben wir angefangen? Um 8:30. Ja? Wie lange könnt ihr noch zuhören? Ja, könnt ihr schon noch vertragen. Nun, weil die Errettung von Gott ausgeht, weil es sein Werk ist, sind auch die Ergebnisse göttlich vollkommen. Muss so sein. Und ich will jetzt 13 Punkte aufzeigen. Die ergeben ein geschlossenes Bild, die ergeben eine Kette ein, Glied ergibt das andere, ein zusammenhängendes, vollkommenes Ganzes. Zur Frage der ewigen Errettung. Der erste Punkt ist, die Bibel sagt, die Erlösung ist ewig. Hebräer 9, Vers 12. Das ist auch im Gegensatz zum Alten Testament, wo die Befreiung und die Errettung und die Erlösung immer nur zeitlich war. Die wurden aus Ägypten gerettet, gerieten aber nachher wieder in Knechtschaft und so weiter. Wir haben neutestamentlich ewige Erlösung. Hebräer 9, Vers 12. Auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blute ist er ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Ewige Erlösung. Durch sein Blut. Ewiger Loskauf. Darum, das ist der zweite Punkt, sind wir ganz rein. Das heißt ganz fähig für die ewige Gemeinschaft mit Gott. Johannes 13, Vers 10. Johannes 13, Vers 10, Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Gebadet, das ist das Bad der Wiedergeburt, ist ganz rein. So steht auch in Johannes 15, 3, ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir sind drittens ganz gewaschen. Offenbarung 1,5. Gnade euch und Friede von dem, der da ist, und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist,
der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Wir sind gewaschen. Darum sagt auch die Bibel, dass wir heilig sind. Hebräer 10, Vers 10. Das ist viertens. Viertens, heilig, ganz durch und durch geheiligt. Hebräer 10, 10, man kann sich das gut merken, 10 mal 10 gibt 100. Wir haben hier 100%ige Heiligung. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch Gottes Willen sind wir, durch das Opfer Jesu Christi, geheiligt. Nun, 10,10 ist nur eine Gedankenstütze. Also ich glaube nicht, dass die Kapitel- und Verszählung inspiriert ist, nur nebenbei gesagt. Wir sind fünftens vollendet, Kolosser 2, Vers 10, und wir stellen hier fest in diesen Aussagen, dass immer wieder der Sachverhalt als feststehende Tatsache dargestellt wird. Nicht als etwas zu Erstrebendes, etwas zu Erwünschendes, etwas in Aussicht Gestelltes. Als feste, vollzogene, geschehene Tatsache. Warum? Weil in den Ratschlüssen Gottes schon verankert. Es steht schon fest. Darum immer Vergangenheit. Kolosser 2, Vers 10, ihr seid vollendet in ihm. Ihr seid vollendet in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Wir sind vollendet. Sechstens, der vollkommene Gott hat durch seine vollkommene Errettung uns vollkommen gemacht. Nun, wir werden auch auf die menschliche Seite unseres jetzigen Christseins noch eingehen. Es sind gewiss zu dem, was bisher gesagt wurde, da und dort Fragen. Ja, wie verhält es sich dann mit dem und mit dem und mit dem? Darauf werden wir noch eingehen. Auch auf die Frage der Vollkommenheit, was das heißt. Aber hier steht es in Philipper 3, 15. Philipper 3, Vers 15. So viele nun vollkommen sind, lasst uns alle so gesinnt sein. Er meint, wir Gläubigen, die wir vollkommen sind, wir wollen diese Gesinnung haben. Und die Gesinnung, die steht in den Versen vorher. Die Vollkommenen sollen so gesinnt sein. Nun, zu dem, was wir hörten über unsere Errettung, sagt uns der achte Punkt, achtens, dass es keine Veränderung gibt. Keine Veränderung. Entschuldigung, zuerst kommt siebtens. Vollkommen, Hebräer 10, 14 sagt, für wie lange vollkommen? Auf immer da. Hebräer 10, Vers 14. Hebräer 10, Vers 14. Denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Auf immer da vollkommen gemacht. Nicht nur vollkommen für heute und für morgen. Und vielleicht noch für die kommenden 3, 4 Wochen, wenn ich mich ganz fest zusammenreiße. Sondern auf immer da vollkommen gemacht. Achtens, bezüglich dem, was Gott getan hat mit uns, das betrifft auch all das, was wir jetzt gerade hörten, gibt es keine Veränderung. Achtens, keine Veränderung. Jakobus 1, Verse 17 und 18. Und das steht hier im Zusammenhang mit Wiedergeburt. Das ist nämlich das Hochinteressante. Jakobus 1, Verse 17 und 18. Jede gute Gabe Und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten von Wechsel. Und dieser Gott, von dem alles Gute kommt, bei dem keine Veränderung ist, dieser Gott ist es, der nach seinem eigenen Willen uns gezeugt hat durch das Wort der Wahrheit, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Der Gott, der sich nicht verändert, bei dem es keinen Schatten von Wechsel gibt, der ist es, der uns wieder gezeugt hat. Das heißt also, das Werk, das er mit uns tat am Tage der Wiedergeburt, ist ohne Veränderung. Er ändert das nicht. Kein Schatten von Wechsel, das steht in diesem Kontext. Keine Veränderung, das war der achte Punkt. Der neunte Punkt sagt, dass jener Same des Wortes, durch den uns Gott zeugte, unverweslich ist. Neuntens, aus unverweslichem Samen. Das heißt also ein Same, der hineingelegt wird, in dem Leben aus Gott ist, der unverweslich ist, unvergänglich. 1. Petrus 1, Verse 23 bis 25. Die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus Unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras, alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, seine Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. Ewiges, unverwesliches Wort. Dann zehntens, das sagt uns auch der Hebräerbrief, das ist logische Folge von all dem, was wir hörten, ewige Erlösung, auf ewig vollkommen, keine Veränderung, unverweslicher Same, Hebräer 10, 34, wir haben eine bleibende Habe, Hebräer 10, 34, denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisset, dass ihr für euch selbst eine bessere und bleibende Habe besitzet. Bleibende Habe. Wir können das alles mit einem kurzen Wort wiedergeben. Das ist der 11. Punkt. Die ganze Errettung, alle Auswirkungen der Errettung, alle Ergebnisse der Errettung sind inbegriffen im Wort ewiges Leben. Ewiges Leben, Johannes 3, 16. Ewiges Leben, auch Johannes 10, 28. Ich gebe ihnen ewiges Leben, sie gehen nicht verloren, ewiglich. Ewiges Leben. Und auch hier zeigt uns die Bibel, dass wir ewiges Leben jetzt schon empfangen haben. Das wird uns nicht in Aussicht gestellt, einstmals und zukünftig. Das ist nie der Fall. Sondern das ist gegenwärtiger Besitz. Ewiges Leben. Nun, wenn es ewiges Leben heißt, das Wort ist ja nicht einfach willkürlich so gewählt. Der alleinweise Gott, er wusste doch, was und wie er diese Dinge bezeichnen ließ. Ewiges Leben will uns doch etwas sagen. Wenn man dieses Leben beenden kann, ja, dann ist es ja gar nicht ewig. Dann ist es zeitlich. Dann ist es begrenzt. Aber es ist ewig. Ewiges Leben. Weil aus Gott, weil Gottes Leben selbst. Dann als 12. Johannes 14, Vers 16. Und 17, Johannes 14, Verse 16 und 17. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei, in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt, ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. Der Heilige Geist, durch den wir wiedergeboren sind, wiedergezeugt, bleibt bei uns in Ewigkeit. Das sagt uns auch der Epheserbrief. In anderen Worten, Epheser 1, da steht im Vers 13, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Versiegelt. Dem Heiligen Geiste versiegelt. Dadurch gekennzeichnet als Besitz Gottes. Besitz Gottes. Wir gehören ihm. Und wie lange bleibt das Siegel erhalten? Wir hörten, dass der Heilige Geist bei uns bleibt in Ewigkeit. Tatsächlich finden wir keine einzige Stelle im Neuen Testament, wo gesagt wird, dass die Gläubigen den Heiligen Geist verlieren können. Keine einzige Stelle. Keine einzige Androhung. Es wird gesagt, dass wenn der Gläubige sündigt, dass der Heilige Geist gedämpft wird. Aber nicht, dass er ihn verlässt. Es wird gesagt, dass der Heilige Geist betrübt wird. Aber nicht, dass er ihn verlässt. Der Heilige Geist bleibt bei uns. Wir sind versiegelt. Wie lange? Bis auf den Tag der Erlösung. Epheser 4, 30. Das nun, das wird das Thema einer weiteren Stunde dann sein, die zukünftige Rettung. Epheser 4, 30, das ist natürlich der Tag der kommenden Errettung. Denn der Tag der Erlösung ist ja geschehen. Der Tag, da der Herr für uns starb, sein Blut ließ, also Erlösung bewirkte. Oder der Tag, da wir die Erlösung an uns erfuhren. Aber es gibt auch eine zukünftige Errettung, Erlösung. Das ist der Tag der Entrückung. Und so heißt es in Epheser 4, 30, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Auf diesen Tag hin, bis zu jenem Tag. Wir sind versiegelt bis zu dem Tag, da wir bei Gott sind. Als Besitztum Gottes, gekennzeichnet durch das Siegel Gottes. Solange, bis wir bei ihm sind. Und darum, 13. haben wir Frieden. Weil die Errettung, die Erlösung ganz Gottes Werk ist, weil es vollkommen ist, ewig vollkommen, bleibend in allen seinen Auswirkungen, unauflöslich, darum haben wir Frieden. Der einzige Garant für unseren Frieden. Römer 5, 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Frieden. Friede ist definitionsgemäß das Ende allen Widerspruchs. Das Ende aller Unruhe, sonst ist nicht Friede. Friede heißt, dass ich weiß und gewiss bin, das Werk der Errettung ist auf ewig vollkommen. Und so können wir sagen mit Epheser 2,14, denn er ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Er. Niemals wir. Das wäre kein Friede. Ich hätte keinen Frieden, wenn ich meine Errettung von meiner Treue abhängig wüsste. Ich hätte keine Ruhe, ich hätte keinen Frieden. Der Friede würde dann auf mir ruhen. Auf meiner Zuverlässigkeit. Wäre das Friede, wäre kein Friede. Aber wir wissen, die Frage der ewigen Errettung ruht in den Händen des Sohnes. Er ist unser Friede. Das war der abschließende, der 13. Punkt. Ewige Errettung, unauflöslich, all ihren Auswirkungen und Folgen. Weil aus Gott und durch Gott, und darum sicher zu Gott führend. Amen.